Herzlich willkommen im Aki-Podcast. Heute schlauen wir uns auf zu dem Thema gesellschaftlicher Wandel, Common Prosperity und die Stabilisierung des Immobilienmarktes als dritter Teil unserer fünfteiligen Reihe.
Mhm. Okay, lass uns das mal auspacken. Also für dich als Zuhörer, stell dir mal vor, du wachst morgens auf und die Bank, bei der du dein gesamtes Erspartes gebunkert hast, teilt dir plötzlich so ganz beiläufig mit, ja, deine Währung, die ist ab sofort ungültig. Wir wechseln jetzt das System.
Ein ziemlicher Albtraum, ja?
Absolut. Und für die chinesische Mittelschicht war Beton über Jahrzehnte hinweg genau das, also ihr Bankkonto. Hochhäuser, unfertige Wohnblöcke, ja sogar diese berühmten Geisterstädte, von denen man immer gelesen hat. Das war der absolute Garant für den eigenen Vermögensaufbau.
Richtig, das Betongold sozusagen, genau. Aber unser Blick in die Quellen für diese heutige Analyse, also konkret in den brandneuen 15. chinesischen Fünfjahresplan für die Jahre 2026 bis 2030, der zeigt uns, die Regierung stellt dieses System gerade komplett auf den Kopf. Wir schauen uns heute an, was dort mit dem Geld der Menschen passiert, wie da quasi ein völlig neuer Sozialstaat aus dem Boden gestampft wird und ganz wichtig, was dieses veränderte China für dich und für europäische Premiummarken bedeutet.
Genau, aber bevor wir hier tief in Konzepte wie staatliche Umverteilung, strikte Marktregulierung oder den massiven Umbau des Sozialstaats eintauchen, ist mir für dich, der uns gerade zuhört, eine Sache extrem wichtig vorab.
Ja, schieß los.
Wir werten hier in diesem Deep Dive lediglich neutral die offiziellen chinesischen Regierungsdokumente und die neuesten Wirtschaftsberichte aus. Wir ergreifen hier keinerlei politische Partei, weder links noch rechts, und wir befürworten oder verurteilen die Handlungen der Regierung auch nicht.
Richtig, wir schauen uns wirklich nur die Fakten an.
Genau. Unser Ziel ist einzig und allein, objektiv zu analysieren, was in diesen Quellen steht und welche harten Daten da auf dem Tisch liegen.
Absolut, das ist unser Rahmen. Und um zu verstehen, was da gerade gesellschaftlich passiert, müssen wir beim größten Schmerzpunkt anfangen, also der Immobilienkrise. Ich habe da immer noch diese Bilder von diesen gigantischen, spekulativen Rohbauwüsten im Kopf. Wenn das alte System jetzt tot ist, reißen die das jetzt alles ab? Was passiert mit diesem riesigen Sektor?
Was hier wirklich faszinierend ist, ist, dass der Sektor als reines Spekulationsmodell zwar schrumpft, ja, aber er verschwindet nicht einfach. Er wird vielmehr institutionell komplett umgebaut.
Okay.
Das bisherige Modell, also dieses kreditfinanzierte Wachstum durch die schiere Masse an Bauprojekten, das hat ausgedient. Die neue politische Direktive, die wir in den Texten sehen, lautet nicht mehr bauen, sondern ganz klar besser bauen. Der Fokus liegt jetzt auf sogenannten Good Houses, also guten Häusern, und einer massiven Modernisierung des Bestands.
Good Houses, okay.
Ja, das offizielle Leitbild lautet dabei sicher, komfortabel, grün und smart.
Moment, das klingt jetzt ehrlicherweise nach so einem typischen PR-Slogan. Also grün und smart schreiben sich doch aktuell alle Bauträger weltweit auf ihre Plakate, oder? Steckt da wirklich harte Regulierung dahinter?
Absolut. Das ist keine PR-Floskel, das wird knallhart gesetzlich verankert. Nehmen wir mal den neuen nationalen Standard aus den Quellen, den GB55038-2025.
Okay, was besagt er?
Seit Mai 2025 müssen neue Wohnungen zwingend eine Mindestgeschosshöhe von 3 Metern haben.
3 Meter, das ist hoch.
Richtig. Und jedes Gebäude ab 4 Stockwerken muss zwingend einen Aufzug besitzen. Das hebt diese technologische Schwelle für den Neubau natürlich massiv an.
Wahnsinn.
Und dazu kommen noch finanzielle Förderprogramme. Städte wie Shenzhen zum Beispiel, die subventionieren smarte Haustechnik und altersgerechte Produkte mittlerweile mit 15% des Endpreises. Das sind bis maximal 1.500 Renminbi pro Stück.
Ah, verstehe.
Die lenken die Nachfrage damit ganz bewusst weg von diesem spekulativen Rohbau hin zur kompletten Wertschöpfungskette von echter Wohnqualität. Da geht es auf einmal um Hightech-Dämmung, um Sensorik, Pflegetechnik und so weiter.
Okay, wenn ich mir das so anschaue, ist das also fast so, als würde man von so einem Fast-Food-Franchise-Modell, bei dem man einfach blind tausende Filialen hochzieht, auf ein Michelin-Sterne-Konzept umsteigen.
Schöner Vergleich, ja.
Also es geht nicht mehr um die Masse, sondern die Zutaten müssen extrem hochwertig sein. Aber da muss ich echt skeptisch nachfragen. Ist das wirklich ein strategischer Umbau, der Bestand hat? Oder ist das nur der hastige Versuch der Regierung, eine platzende Immobilienblase mit so ein paar schicken Smart-Home-Gadgets zu überkleben?
Wenn wir das in den größeren Kontext setzen, sehen wir ganz klar, dass es weit über das einzelne Haus hinausgeht. Es geht hier um komplette Stadtplanung.
Okay.
Die Quellen sprechen da sehr detailliert vom Konzept der sogenannten Complete Communities, also quasi vollständigen Wohnquartieren. Da laufen bereits 106 Pilotprojekte mit über 2000 neuen Einrichtungen, die speziell für Pflege und Kinderbetreuung direkt in die Quartiere integriert werden.
Ah, also alles an einem Ort.
Genau. Die Regierung nimmt den Menschen diese Illusion, durch eine leere Betonhülle über Nacht reich zu werden, und ersetzt sie durch das Versprechen von echter, alltagstauglicher Lebensqualität.
Aber genau da, sehe ich so einen logischen Bruch. Wenn du der chinesischen Mittelschicht das Betongold wegnimmst, was ja der einzige Weg war, den sie kannten, um irgendwie fürs Alter oder für schlechte Zeiten vorzusorgen, dann hinterlässt du doch eine riesige Lücke. Die Leute geraten doch in Panik.
Mhm.
Und eine panische Mittelschicht fängt an, jeden Cent zu horten, anstatt ihn zu konsumieren. Wie fängt der Staat das denn auf?
Du triffst da den Nagel wirklich auf den Kopf. Und genau aus dieser Notwendigkeit heraus entsteht in den Dokumenten das Konzept Common Prosperity 2.0.
Okay, also gemeinsamer Wohlstand?
Richtig. Wenn der Immobilienmarkt keine soziale Sicherheit mehr bietet, dann muss der Staat diese Lücke zwangsläufig füllen. Und das ist keine bloße Symbolpolitik mehr. In diesem 15. Fünfjahresplan wird Common Prosperity hart fiskalisch verankert.
Also mit echtem Geld hinterlegt?
Genau. Mit Steuern, Transfers und völlig neuen Sozialversicherungen.
Lass uns da mal konkret werden. Was heißt denn fiskalisch verankert in harten Zahlen? Wie teuer ist dieses neue Sicherheitsnetz?
Sehr teuer. Für das Jahr 2026 fließen zum Beispiel 45,8 Milliarden Renminbi zusätzlich in die kostenfreie Vorschulerziehung.
Krass.
Ja, und eine neue Kinderbeihilfe erreicht über 30 Millionen Kleinkinder. Bei der Krankenversicherung steigt die staatliche Pro-Kopf-Finanzierung 2026 um 24 Renminbi. Und es wird flächendeckend eine Langzeitpflegeversicherung eingeführt.
Das ist wirklich ein massiver Ausbau des Sozialstaats. Und in den Quellen bin ich da über einen Begriff gestolpert, den wir kurz für dich aufschlüsseln müssen. Da steht Residence-Based Public Services.
Mhm, ein ganz wichtiger Punkt.
Also eine Grundversorgung am Wohnort. Das klingt für unsere Ohren ja völlig normal, ist aber für China ein gigantischer Paradigmenwechsel. Weg vom alten Hukou-System. Lass uns das kurz übersetzen. Das Hukou-System war im Grunde ein Haushaltsregistrierungssystem. Stell dir vor, du wächst in einem Dorf auf und ziehst für die Arbeit in eine Megametropole wie Shanghai.
Was ja Millionen von Menschen machen.
Genau. Bisher war es so, dass deine Sozialleistungen an dein Heimatdorf gebunden blieben. Wenn du dann in Shanghai krank wurdest, musstest du die Arztkosten komplett aus eigener Tasche zahlen. Oder du musstest halt zurück ins Dorf fahren.
Was natürlich niemand will, wenn er ernsthaft krank ist.
Richtig. Dass das jetzt auf den tatsächlichen Wohnort umgestellt wird, ist für diese vielen Millionen Migrantenhaushalte ein unfassbarer Durchbruch.
Absolut. Und das ist der entscheidende Mechanismus hier. Die Regierung verlagert die Risiken des Lebens, also Krankheit, Alter, Kinderbetreuung, von den Schultern der Privathaushalte rein in kollektive Sicherungssysteme.
Damit die Leute wieder durchatmen können.
Genau. Das Ziel ist glasklar. Die Menschen sollen ihre Angst verlieren, durch einen medizinischen Notfall bankrott zu gehen. Denn nur wer sich sicher fühlt, gibt auch Geld aus. Aber dieses neue Netz, das muss natürlich bezahlt werden.
Und da kommt dann die Umverteilung ins Spiel.
Richtig. Deshalb sehen wir auf der anderen Seite eine sehr strenge Regulierung und Besteuerung der Reichen. Allein im Jahr 2025 hat die Steuerverwaltung über 60 Fälle von massiver Steuerhinterziehung bei Livestreamern aufgedeckt.
Da muss ich kurz einhaken. Wenn man jetzt anfängt, ausgerechnet die lukrativen, hochdigitalen Sektoren, also wie Livestreaming oder E-Commerce, so hart an die Kandare zu nehmen, besteht da nicht die akute Gefahr, dass man genau die Wirtschaftsmotoren abwirkt, die China jetzt eigentlich dringend braucht?
Das wirft eine sehr wichtige Frage auf. Aber aus Sicht der chinesischen Führung geht es hier primär um das Ausbalancieren des Systems.
Wie meinst du das?
Es geht nicht darum, digitale Innovationen irgendwie zu zerstören, sondern um die Disziplinierung von diesen besonders einkommensstarken, bisher fast völlig unregulierten Bereichen. Wenn du der breiten Masse sagst, wir bauen jetzt eine solidarische Gesellschaft auf, dann ist es politisch explosiv, wenn einige wenige Livestreamer da quasi Milliarden scheffeln und keine Steuern zahlen.
Okay, das leuchtet ein.
Der Staat nimmt also fiskalischen Druck von den ganz normalen Familien und erhöht gleichzeitig die regulatorische Reibung für die absoluten Topverdiener.
Okay, die Punkte verbinden sich langsam. Wir haben jetzt also eine Mittelschicht, die in smarteren Häusern wohnt und durch ein viel besseres soziales Netz abgesichert ist. Das bringt uns zur Gretchenfrage für dieses Deep Dive. Funktioniert der Plan denn? Rennen die Leute jetzt los und konsumieren wie verrückt?
Die Zahlen zeigen da ein echtes Spannungsfeld. Einerseits spürt man in den Daten noch immer diese Vorsicht durch die jahrelange Immobilienunsicherheit.
Klar, der Schock sitzt tief.
Andererseits greift die staatliche Förderung langsam. Für das Jahr 2025 verzeichnen wir ein moderates, aber wirklich stabiles Wachstum. Der Pro-Kopf-Konsum stieg um 4,4% auf 29.476 Renminbi.
Okay.
Der Einzelhandel wuchs um 3,5%. Der E-Commerce legte sogar um deutliche 7,2% zu.
Aber das wirklich Verrückte in den Daten, und hier musst du dich als Zuhörer jetzt wirklich kurz festhalten, ist so eine demografische Verschiebung, die alles, was wir über den chinesischen Konsumenten zu wissen glaubten, komplett auf den Kopf stellt.
Oh ja.
Es geht um die sogenannte Silver Economy, also die Wirtschaft für die ältere Generation. Wir haben in den Quellen für das Jahr 2025 die Zahl von 321,22 Millionen Chinesen, die 60 Jahre oder älter sind.
Das ist fast ein Viertel der Bevölkerung.
Genau, fast 23%. Und jetzt kommt's. 161 Millionen ältere Menschen in China sind bereits online. 161 Millionen.
Wahnsinn!
Das ist doppelt so groß wie die gesamte Bevölkerung Deutschlands, nur an internetaffinen Senioren in China.
Das ist eine absolute tektonische Verschiebung. Und das erzeugt eine strukturelle Nachfrage, die wir in dieser Form noch nie gesehen haben.
Zum Beispiel in der Gesundheit, oder?
Richtig. Der Pharmamarkt wächst dort um etwa 3,5% pro Jahr. Aber es geht halt nicht nur um Pillen. Es geht um Medtech, um Gesundheitswearables, um Telemedizin. Dass über 160 Millionen Senioren das Internet aktiv nutzen, ist für den Vertrieb von digitaler Pflege oder so Smart-Home-Gesundheitssensoren ein unvorstellbarer Hebel.
Und es ist ja echt ein harter Kontrast zu dem, was auf dem Luxusmarkt passiert. Jahrelang galt China ja so als der Rettungsanker für die europäischen Luxusmarken. Aber unsere Daten für Festland China zeigen für 2025 ein Schrumpfen des Luxusmarktes um 3-5%. Uhren liefen extrem schwach, Beauty-Produkte haben sich erst ab dem dritten Quartal mühsam wieder erholt. Und die wirklich Reichen, die jetzt überhaupt noch konsumieren, die verschwinden aus den klassischen Metropolen. Die weichen aus.
Genau, in die sogenannten Second-Tier-Cities.
Richtig, in so starke Zweitrangstädte wie Nanjing, Wuhan, Changsha oder Hangzhou. Also stell dir vor, du bist Chef einer europäischen Premium-Marke. Früher hast du einfach einen Store in Shanghai aufgemacht, so ein prunkvolles Logo an die Tür geschraubt, einen völlig absurden Preis aufgerufen und die Leute haben dir buchstäblich die Bude eingerannt.
Und genau dieses Prinzip, also dieser blinde Premium-Aufschlag, das ist laut unserer Analyse endgültig tot.
Tot.
Ja, es gibt in China einfach nicht mehr dieses One Market, One Playbook. Die Strategie muss zwingend lokalisiert werden.
Wie sieht das konkret aus?
Wir sehen eine Verlagerung hin zur sogenannten Mall-Ökonomie und zu VIP-Ökosystemen in genau diesen Second-Tier-Cities. Wenn du heute als ausländische Marke da noch Premiumpreise verlangen willst, dann musst du ein lupenreines Value for Money bieten.
Also echten Gegenwert.
Ganz genau. Die Premiumisierung muss über Funktion, über erstklassigen Service oder über Langlebigkeit legitimiert werden. Ein bloßer Markenname allein reicht nicht mehr aus, um die Brieftasche der chinesischen Konsumenten zu öffnen.
Das ist natürlich ein ziemlicher Schock für europäische Vorstände. Und das bringt uns direkt zum Deutschland-Check. Wie schlägt dieser tiefgreifende Wandel in China, also Vorsicht beim Luxus, Fokus auf die eigene Technologie, diese massive staatliche Umverteilung, wie schlägt das hier bei uns in Europa auf?
Heftig, würde ich sagen.
Ja, die Makrozahlen sind schon mal ein echter Warnschuss. Das Handelsdefizit der EU mit China lag 2025 bei knapp 360 Milliarden Euro. Wir haben Importe aus China für fast 560 Milliarden. Und das erste Quartal 2026, das blinkt tiefrot. Die deutschen Exporte nach China sanken um 12,5% auf glatte 18,0 Milliarden Euro.
Und um zu verstehen, wie empfindlich wir da als Wirtschaft wirklich sind, werfen wir mal einen Blick auf die Szenarioanalyse aus unseren Quellen. Das ist quasi so ein Stresstest für den DAX bei einem Markteinbruch in China.
Okay, lass uns das mal durchspielen. Die Abhängigkeiten sind da ja extrem unterschiedlich verteilt, ne? Ganz oben auf der Liste sehe ich hier direkt Infineon.
Korrekt. Infineon hat mit 38,1% China-Umsatz die höchste direkte Abhängigkeit in diesem Stresstest.
Wow.
In einem schweren Krisenszenario könnte das den gesamten Konzernumsatz potenziell um 5,7% nach unten reißen. Das ist gewaltig.
Autsch, das tut weh. Und wie sieht es bei unserem traditionellen Stolz aus, also den Premium-Autobauern?
Da treffen genau diese Luxusrückgänge, über die wir eben gesprochen haben, direkt ins Mark. BMW hat einen China-Anteil von 25,4% bei den Auslieferungen.
Ein Viertel?
Ja, und Mercedes wird in den Modellen konservativ bei 20% gesehen, Porsche bei 15%. Die haben alle eine extrem hohe Sensitivität. Wenn der chinesische Konsument aufhört, blinde Premium-Aufschläge zu zahlen, spüren die das sofort in der eigenen Bilanz.
Ich sehe hier in der Liste auch noch Adidas mit 14,6%. BASF liegt bei etwa 14%, wobei bei BASF ja der Faktor greift, dass die weniger am privaten Konsumzyklus und viel stärker am Industrie- und Bauzyklus hängen.
Richtig.
Und natürlich dürfen wir das eigentliche Rückgrat unserer Lieferketten nicht vergessen. 95% der EU-Importe an seltenen Erden kommen aus China, Malaysia und Russland. Wenn ich mir das alles so ansehe, viele DAX-Unternehmen haben China über Jahrzehnte hinweg wie so einen riesigen, verlässlichen Geldautomaten behandelt.
Mhm, Karte rein, Geld raus.
Genau, Karte rein, zweistelliges Wachstum raus. Und jetzt hat dieser Automat nicht nur plötzlich seine PIN geändert, sondern er fragt dich auf dem Display, ob du überhaupt die richtige Währung hast. Ist das für Europa jetzt zwangsläufig ein reines Verlustgeschäft? Also müssen wir uns auf einen dauerhaften Rückzug einstellen?
Das wirft eine sehr wichtige Frage auf. Aber nein. Und das ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus diesem Deep Dive.
Okay.
Es ist definitiv kein Grund für einen pauschalen Rückzug. Aber es erfordert eine komplette strategische Neuausrichtung. Die Chancen für europäische Firmen liegen jetzt in der sogenannten Systemintegration.
Was genau meinst du mit Systemintegration?
Denk mal an das, was wir vorhin über den 15-5-Jahres-Plan besprochen haben. Der Staat pumpt Milliarden in Good Houses, in den Stadtumbau und in die Silver Economy.
Ja.
Das ist ein gigantischer Marktbedarf. Europäische Firmen, die smarte Gebäudetechnik, hochpräzise Sensorik, Aufzüge, energieeffiziente Wasserlösungen oder auch spezialisierte Reha- und Pflegedienstleistungen anbieten, die können massiv von diesem neuen China profitieren.
Ah, also genau die Dinge, die China jetzt für den Umbau braucht.
Richtig. Das setzt allerdings voraus, dass sie nicht mehr einfach nur fertige Produkte nach China exportieren, sondern sich vor Ort integrieren in städtische Modernisierungsprogramme oder in Krankenhausnetzwerke.
Sie müssen Teil der Lösung werden.
Ganz genau. Wer die Probleme löst, die China in dieser neuen Phase hat, nämlich die Alterung und die Effizienzsteigerung, der wird dort auch weiterhin exzellente Geschäfte machen.
Also, was bedeutet das nun alles, wenn wir einen Strich darunter ziehen? Die Zeit des blinden, rein quantitativen Wachstums, der wilden Immobilienspekulationen und des schnellen Geldes in China ist offiziell vorbei.
Definitiv.
Der neue 15. Fünfjahresplan zwingt das Land quasi in ein institutionelles Korsett. Fokus auf echte Wohnqualität, staatliche Umverteilung durch Common Prosperity und eben technologische Unabhängigkeit.
Und für deutsche Unternehmen bedeutet das im Klartext: Die Ära der schnellen Gewinne durch schiere Masse ist vorbei. Der Markt fordert jetzt lokalisierte, echte Innovationen und einen klaren, nachweisbaren Mehrwert, besonders in dieser explosionsartig wachsenden Silver Economy.
Dem stimme ich voll zu. Und zum Abschluss möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen finalen, ja vielleicht etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Ich bin gespannt. Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, sehen wir, dass die chinesische Regierung da gerade ein historisches Experiment versucht. Sie will eine hochdynamische Wirtschaftskrise abwenden, indem sie fast schon mütterlich das Leben der eigenen Mittelschicht subventioniert und absichert.
Ja, von der kostenlosen Vorschule bis hin zur Hightech-Pflege.
Richtig.
Aber denk mal darüber nach. Wenn eine ganze Gesellschaft aufhört, diesem extremen spekulativen Reichtum hinterherzujagen und stattdessen von einer staatlich orchestrierten, engmaschigen Stabilität umhüllt wird, was passiert dann eigentlich langfristig mit dem rohen Hunger und diesem unbedingten Unternehmergeist, der China in den letzten 40 Jahren überhaupt erst so unglaublich groß gemacht hat?
Puh, das ist eine Wahnsinnsfrage. Erstickt die soziale Hängematte am Ende vielleicht den wirtschaftlichen Drachen? Eine Überlegung, die du auf jeden Fall mit in deinen Tag nehmen solltest. Das war unser Blick in die Quellen für heute. Schön, dass du bei dieser Analyse dabei warst. Bis zum nächsten Mal.